Deutschlandfunk Kultur Konzert.
In der Konzertpause gibt es hier im Deutschlandfunk Kultur ein Gespräch mit Roland Schmidt-Hensel, dem Leiter des Mendelssohn-Archivs an der Staatsbibliothek zu Berlin. Er berichtet von der Mendelssohn-Sammlung und blättert für uns in verschiedenen Autographen, die er zum Gespräch, das wir in der Staatsbibliothek geführt haben, mitgebracht hat. Zunächst geht es um die Sammlung und wie sie entstanden ist.
Man muss streng genommen zwischen verschiedenen Teilen der Mendelssohn-Sammlung unterscheiden. Die Mendelssohn-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin nimmt ihren Anfang im Jahr 1878, als die Erben von Felix Mendelssohn Bartholdy beschlossen, der Königlichen Bibliothek den kompositorischen Nachlass ihres Vorfahren zu überlassen. Das waren rund 50 Bände. Das klingt auf den ersten Blick nicht so sehr viel, aber Mendelssohn hat häufig viele kleinere Werke zu einem Band zusammengefasst. Das heißt, das waren dann doch mehrere 100 Werke und bei weitem nicht alles, was Mendelssohn komponiert hat, aber doch ein großer Teil. Das ist sozusagen die Grundlage der Mendelssohn-Sammlung in der Staatsbibliothek. Ein Neffe von Felix Mendelssohn Bartholdy, Ernst von Mendelssohn Bartholdy, seines Zeichens Bankier und angeblich in Anfang des 20. Jahrhunderts der reichste Mann Berlins, der hat 1908 der Königlichen Bibliothek eine weitere Autographensammlung geschenkt. Das heißt, er hat sie nicht der Bibliothek geschenkt, sondern er hat sie dem Kaiser geschenkt, bei dem er zu diesem Zweck mal sich beim Frühstück eingeladen hat. Also so lief das damals und der Kaiser hat es dann gnädig der Königlichen Bibliothek angewiesen oder übergeben. Diese Sammlung umfasst allerdings von Felix Mendelssohn Bartholdy nur das Autograph des Violinkonzertes, das 1878 sich bei den Erben von Ferdinand David befand, dem Solisten der Uraufführung. Ansonsten waren das Autographen vor allem von Beethoven, von Haydn, von Mozart, einige von Bach und von einigen weiteren Komponisten, die wohl auf eine Sammlung zurückgeht, die Felix und sein Bruder Paul angelegt hatten. Bei einigen Sachen kann man es relativ genau nachweisen, dass Felix die zu einem bestimmten Zeitpunkt von irgendjemand geschenkt bekommen hat. Bei anderen kann man nur vermuten, wie sie in der Sammlung gekommen sind. Aber um mal sozusagen die Großzügigkeit dieses Geschenkes darzustellen, da war die 4., die 5. und die 7. Symphonie von Beethoven darunter. Und 3 oder 4 Symphonien und Messen von Haydn und die Entführung von Mozart und einiges andere noch. Der zweite große Impuls für die Mendelssohn-Sammlung war dann tatsächlich 1964 die Stiftung des Mendelssohn-Archivs im engeren Sinne. Die geht auf einen Urenkel von Felix Mendelssohn Bartholdy zurück, der wohl schon seit den 20er Jahren angefangen hat, Autographe, Briefe, Dokumente zu sammeln. Wir wissen, dass er 1947 zum 100. Todestag seines Urgroßvaters, er war mittlerweile in die Schweiz emigriert, in der Universitätsbibliothek Basel eine Ausstellung seiner Sammlung veranstaltet hat, die er dann freundlicherweise 1948 nach Amerika verkauft hat, aber mit dem Geld sofort wieder angefangen hat, neu zu sammeln. Allerdings jetzt breiter. 1964 schenkte er diese Sammlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kam also nach Berlin-West dann. Und diese Sammlung war von vornherein angelegt als Sammlung von Dokumenten und Objekten aus und über der ganzen Familie Mendelssohn im Sinne der Nachfahrenschaft von Moses Mendelssohn. Da waren also Briefe und Kontoauszüge von Moses dabei, natürlich Briefe und Manuskripte von Felix Mendelssohn Bartholdy, von seiner Schwester Fanny, von den Eltern an die Eltern, Bilder, Zeichnungen, Porträts, aber auch zum Beispiel Kupferstiche, die sozusagen Berlin um Mitte des 19. Jahrhunderts repräsentieren. Also es war so eine Sammlung zur gesamten Familie Mendelssohn. Und das ist das eigentliche Mendelssohn-Archiv, das dann in der Folgezeit immer wieder, je nachdem, was angeboten wurde und zu welchen Konditionen es angeboten wurde, auch ergänzt wurde durch Nachlässe und Teilnachlässe aus der Familie oder einzelnen Dokumentengruppen. Also in den 2000er Jahren haben wir ein Konvolut von Briefen von Lea Mendelssohn-Bartholdy, der Mutter von Felix und Fanny, an eine Cousine in Wien erworben, wo sie detailliert, insbesondere auch über die ersten öffentlichen Auftritte ihres Sohnes schreibt und ganz begeistert ist, wie also der 12-jährige Knabe da die erfahrenen Musiker dirigiert hat und keinerlei Fehler gemacht hat und alle waren begeistert und dem alten Zelter, dem Lehrer von Felix, standen die Tränen in den Augen über diesen großen Erfolg. Also so bunt ist diese Sammlung und so weiter und so fort.
Dieser erste Schenkungsvorgang 1878, ja, war der verbunden mit irgendwelchen Auflagen? Also Sie hatten vorher erzählt, es gab den Wunsch, dass man junge Leute unterstützt.
Genau. Als die Familie 1878 sich entschlossen hat, die Autographen Felix Mendelssohn Bartholdys dem preußischen Staat für die Königliche Bibliothek zu schenken, war das an die Bedingung geknüpft, dass der preußische Staat ein Stipendium für junge, talentierte Musiker einrichten möge. Einer der ersten Preisträger im Fach Komposition war Engelbert Humperdinck, damals noch relativ jung. Lief dann, glaube ich, so um 1880 an. Wurde 1934 in ein Staatsstipendium des preußischen Staates integriert, weil natürlich dann in der Nazizeit der Name Mendelssohn nicht mehr opportun war. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 60er Jahre, hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zusammen mit den Hochschulen, die inhaltliche Ausgestaltung lag schon damals bei der Hochschule für Musik und Josef Joachim. Also in diese Tradition hat sich dann die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Staatsbibliothek eben auch gehört, gestellt und Anfang der 1960er Jahre den Felix Mendelssohn Bartholdy Preis ausgelobt. Das ist heute der Felix Mendelssohn Hochschulwettbewerb, bei dem die Organisation überwiegend bei den Musikhochschulen liegt, aber die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in dieser Tradition weiterhin auch als Mitausrichter beteiligt ist.
Sie haben jetzt hier schon mal so ein paar Handschriften hier auf dem Tisch liegen von Dingen, die in diesem Konzert auch zu hören sind. Wir können ja mal kurz ein bisschen blättern und die Handschrift anschauen. Ich fand sehr interessant, dass man das sehr gut lesen kann, sehr überlegt, aber doch tatsächlich so, dass man den Arbeitsvorgang ja auch ein bisschen sehen kann, oder?
Genau. Bei Mendelssohn ist es so, Mendelssohn schreibt sehr, sehr sauber, sehr, sehr übersichtlich. Gleichwohl sieht man in Mendelssohns Autographen in unterschiedlicher Intensität auch zum Teil sehr intensive Arbeitsspuren in Form von Korrekturen. Wir schauen mal, ob wir hier was Schönes finden. Hier sind so kleinere Sachen. Einzelne durchgestrichene Noten. Es gibt auch Fälle, wo hier zum Beispiel eine ganze Linie durchgestrichen ist. Und er hat hier so eine ganze Sechzehntelkette in den Violinen gestrichen, wobei das Ganze dann sowieso weiterläuft unisono mit dem Bass, der ganz unten steht. Das ist bei Mendelssohn immer sehr übersichtlich. Nichtsdestoweniger war Mendelssohn sehr skrupulös und hat sich sehr, sehr mit seinen Werken, also intensiv an den Werken gearbeitet. Es ist in der Regel so, er braucht zum Teil Jahre, um einen Anlauf zu nehmen, um wirklich, wo er sich vielleicht was überlegt, am Klavier improvisiert, vielleicht auch Skizzen macht. Wir haben relativ wenig Skizzen von Mendelssohn, aber da es Skizzen gibt, zu bestimmten Werken dann doch etwas mehr, ist natürlich durchaus möglich, dass es viele Skizzen einfach weggeworfen hat. Das wissen wir nicht. Irgendwann fängt er an, in Partitur zu schreiben. Und dann ist interessant, dass er so zumindest ab etwa 1829, 30 offenbar an bestimmten Stellen, wo er sich noch nicht ganz sicher war, relativ schnell drüber weggeht und das erstmal so ein bisschen offen lässt. Und wenn er einmal das niedergeschrieben hat, dann ist er an die Feinarbeit gegangen. Das sieht man dann vor allem an den Werken, die er nicht fertiggestellt hat, wo dann plötzlich einfach ganze Systeme leer sind. Das heißt, es war in seinem Arbeitsprozedere schon eingepreist und eingeplant. Er schreibt es einmal nieder, er lässt sich nicht stören an Stellen, wo er sich noch nicht sicher war und macht sich dann an die Feinarbeit. Und aus dieser Feinarbeitphase stammen dann wahrscheinlich die meisten dieser Korrekturen. Häufig gab es dann eine erste Aufführung öffentlich. Und in vielen Fällen hat Mendelssohn dann nach der ersten Aufführung noch einen zweiten Revisionsgang drüber gelegt und entweder in das ursprüngliche Autograph reingeschrieben oder nochmal ein ganz neues Autograph angelegt.
Kann man nachvollziehen, wenn man das sich so anschaut, in welcher Reihenfolge diese Sachen niedergeschrieben wurden?
Es ist leider bei den Mendelssohn-Autographen in der Regel nicht an der Tintenfarbe zu erkennen. Mozart hat zum Teil unterschiedliche Tintenfarben genommen. Da ist es dann, sieht man wirklich, was im ersten und zweiten Arbeitsgang. Das ist bei Mendelssohn nicht so.
Es liegen ja hier auch Werke von Fanny Mendelssohn, Fanny Hensel. Und auch einiges schon digitalisiert ist tatsächlich. Wie würden Sie das beschreiben?
Wie ich sagte vorher, die Felix Mendelssohn-Autographe wurden 1878 von der Familie geschenkt. Tatsächlich ist durch diese Stiftung des Mendelssohn-Archivs 1964 dann ein großer Teil des kompositorischen Schaffens von Fanny Hensel hierher gekommen. Wie der Nachfahre, der Urenkel von Felix Mendelssohn-Bartholdy, der das klarerweise nicht ererbt haben kann, an diese Sachen gekommen ist. Ich vermute fast, dass er sie irgendwie Verwandten aus dem Fanny-Zweig dann abgekauft hat, aber darüber gibt es leider keine Dokumentation. Fakt ist aber, dass seit 1964 ein Großteil der erhaltenen Autographe von Fanny hier auch bei uns sind, als Teil des Mendelssohn-Archivs.
Wie viele sind das denn ungefähr?
Das kann man auch wieder schwer sagen, weil es überwiegend natürlich Sammelbände sind. Wobei Sammelband ist nicht gleich Sammelband. Bei Felix Mendelssohn Bartholdy ist es in der Regel so, er komponiert seine Werke auf lose Blätter oder Doppelblätter, die hinterher zusammengebunden werden. Oder wenn es halt nur ein Klavierstück ist, naja, dann ist das halt ein Doppelblatt. Und die werden hinterher in so schöne Sammelbände zusammengebunden. Felix war auch jemand, der sehr auf Ordnung seiner eigenen Bibliothek bedacht war. Auch da unterscheidet er sich durchaus von anderen Komponisten. Das heißt, er hat selber den Großteil seiner Werke einbinden lassen in seiner Lieblingsfarbe Grün, wie wir hier sehen. Und die großen Werke kamen natürlich ein Band. Das heißt also, die italienische Sinfonie ist ein Band und die Reformationssymphonie ist ein Band und Paulus und Elias sind, glaube ich, in dem Fall zwei Bände, erster und zweiter Teil. Und die kleineren Werke, Klavierstücke, Kammermusik, aber zum Beispiel eben auch hier den 114. Psalm, die wurden dann so ab etwa 1837, 38 hat angefangen, die jahrgangsweise zusammenzubinden. Das heißt, dieser Band hier, wo wir den Anfang, den Autograph des 114. Psalms, steht hier auch schön auf dem originalen Titeletikett. Und da sind noch diverse andere Werke, die er 1839 komponiert hat, kleine Klavierlieder, die Ouvertüre zu Ruy Blas. Bei Fanny ist es bei den wenigen großen Werken auch so, aber sonst hat Fanny eben in fertige Notenbücher geschrieben und dann hintereinander weg ihre Klavierstücke und Lieder und kleinen Duette geschrieben. Das heißt, da war es dann schon von der Materialität ein bisschen anders, die waren vorher gebunden. Dieses hier, das Autograph von Hiob, da würde ich auch davon ausgehen, dass das nachträglich gebunden ist. Schauen wir mal kurz, ja. Es wäre unwahrscheinlich, dass sie Notenband mit 14 Blatt gekauft hat und das Werk genauso lang geworden wäre. Das lässt sich ja immer schlecht. Deswegen arbeiten ja eben für größere Werke die Komponisten auf lose Blätter oder Doppelblätter, die sie hintereinander zusammenbinden, weil sie am Anfang nicht wissen, wie viele Seiten sie brauchen werden. Fannys Schrift wirkt sehr viel unregelmäßiger als die von Felix. Das gilt für ihre Notenschrift wie auch für ihre Textschrift, also auch für ihre Briefe. Sie ist aber eigentlich, wenn man sich einliest, auch gut lesbar. Genau, hier sehen wir eher so kleinere Korrekturen, aber natürlich sehen wir auch hier, hier ist mal irgendwie ein Takt gestrichen, da kam irgendwas zweimal und wurde dann die Wiederholung getilgt. Hier gibt es kleinere Retuschen in der Textunterlegung. Ansonsten wirkt es überraschend sauber und überraschend wenig Korrekturen, wenn man bedenkt, dass ja eben dieser Orchestersatz gar nicht so das war, was sie meistens komponiert hat. Das sind ja relativ wenige Werke, die sie mit Orchester komponiert hat. Die konzentrieren sich allerdings just in das Jahr 1831, 32. Wir wissen, dass sie von Wilhelm Hensel, ihrem Ehemann, durchaus ermuntert wurde zu komponieren und dass sie auch von ihm ermuntert wurde, die Tradition der sogenannten Sonntagsmusiken, die Abraham Mendelssohn Bartholdy in seinem Haus in den 1820er Jahren aufgenommen hatte, um seinen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich in einem halböffentlichen Rahmen sich vorzustellen, die Werke, die musikalischen Fähigkeiten darzustellen, dieses in veränderten Rahmen wieder aufzunehmen. Da hat er sie sehr unterstützt und das war gerade 1831. Wir wissen lustigerweise über diese ersten Sonntagsmusiken, die Fanny in eigener Regie durchgeführt, 1831, 32, relativ wenig. Es gibt ein Büchlein von meinem Amtsvorgänger Hans-Günther Klein, der sich mal bemüht hat, sämtliche Nachweise, wann, wo, was in diesen Sonntagsmusiken gespielt wurde, aufzudröseln und auszuwerten. Und lustigerweise gerade für die Jahre 1831, 32, wo das wieder losging, ist wenig Detail erhalten. Fanny schreibt nur, ja, es geht sehr gut mit meinen Musiken oder es ist fast zu viel. Und wir können daher nur vermuten, dass die Werke, die sie 1831 für Chor und Orchester komponiert haben, also den Lobgesang, Hero und Leander, Hiob und die Cholera-Musik, dass die vielleicht in diesem Rahmen dann aufgeführt wurden, ob dann wirklich mit Orchester oder nur mit Klavier. Und das weiß man dann auch nicht so richtig. Wir haben da tatsächlich wenig Dokumentation. Einzige, was sicher ist, ist, dass die Cholera-Musik zum Geburtstag des Vaters am 11. Dezember 1831 gespielt wurde. Aber Ich kann mir es eigentlich nur so vorstellen, dass sie da schon eine Perspektive sah, vielleicht mit befreundeten Musikern zumindest Teile des Orchesters darzustellen. Ob dann wirklich alle Hörner da waren, ist, glaube ich, an der Stelle nicht so ganz sicher zu belegen. Aber man hatte ja einen weiten Kreis an befreundeten, semiprofessionellen und professionellen Musikern. Und später hat sie dann aber auch gemerkt, dass das auf Dauer offenbar nicht trägt und hat dann wieder stärker kleinformatigere Werke komponiert.
Sie haben ja vorhin gesagt, Sie betreuen quasi dieses Archiv, diese Sammlung. Wie wird so eine Sammlung betreut? Und gibt es auch noch Dinge, die Sie manchmal dann überraschen? Also gibt es Dinge, die Sie noch herausfinden? Sicherlich wird ja so eine Sammlung auch versucht zu erweitern, denn es gibt ja möglicherweise überall noch Dinge, die man finden kann.
Ja, also Grundbestand sozusagen Betreuung dieser Sammlung ist die Erschließung und natürlich auch die Kommunikation mit Nutzenden, die Anfragen haben, die etwas suchen, die vielleicht auch noch weitere Quellen oder Hinweise haben möchten auf weitere Quellen, wo sich weiteres befinden könnte. Ja, ob man was Neues findet, man hat natürlich nur sehr begrenzt Zeit, sich inhaltlich mit den Sachen zu beschäftigen. Das ist nicht die Hauptaufgabe. Wir stellen das Material für die Forschung bereit und unterstützen die Forschung bei der Auswertung dieses Materials. Ein anderer Aspekt ist tatsächlich Neuerwerbung. Vor ein paar Jahren ist es uns tatsächlich gelungen, aus Privatbesitz 4 Briefe von Mendelssohn an einen Freund zu erwerben, die völlig unbekannt waren, weil die halt bis dato in Familienbesitz geschlummert hatten. Und die waren auch tatsächlich inhaltlich interessant, weil Mendelssohn als Briefschreiber ist häufig brillant und erzählt alle möglichen Dinge nur wenig von sich selbst. Und wenn er von sich selbst erzählt, weiß man nicht so genau, ob es wirklich das ist, was er gefühlt hat oder ob er auch da so ein bisschen eine Maske oder eine Außendarstellung hat, die er pflegt. In diesen Briefen, die an einen guten Freund aus der Jugendzeit sind und die gerade so an der Stelle markieren, wo sich diese Jugend Clique auflöst, also da arbeitet es in Mendelssohn wirklich in diesen Briefen.
Da frage ich mich natürlich, hier geht es ja auch um die Geschwister, die haben sich ja auch viele Briefe geschrieben. Sind die denn auch so? Da stellt man sich ja doch eher vor, dass die so ein bisschen direkter sind und weniger vielleicht eine Maske tragen. Oder ist das doch so?
Ja, bei Fanny ist sie sicher offener. Bei Felix ist es eben komisch. Er kann brillant schreiben. Man merkt aber auch, dass es manchmal wirklich auf eine Pointe hinläuft. Er ist ein sehr scharfer Beobachter. Bei Fanny ist die Beobachtungsgabe dieselbe, auch der Spaß am Spott. Aber bei Fanny habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt irgendwie auch unwissenschaftlich, dass ihre Briefe ihr Seelenleben direkter spiegeln. Bei Felix ist es immer so, ja, also ein ganz bekanntes Beispiel ist, wir wissen ja, 1847 kam er aus England und er fuhr zuerst nach Frankfurt, weil die Familie dort war und dort erfuhr er dann vom Tod von Fanny. Und wir wissen, dass ihn das total aus der Bahn geworfen hat. Aber der Brief, den er dann seinem Schwager Wilhelm schreibt, beginnt mit der Phrase, wenn dich dieser Brief beim Weinen stört, so wirf ihn weg, denn Weinen ist alles, was wir jetzt können, so. Wo man so denkt, ja, es hat ihn schwer getroffen, aber man hat so das Gefühl, er lässt den Schmerz nicht an sich ran und überdeckt das im Grunde durch eine Phrase, wo man so denkt, da hat man eher so einen Operntenor, der an die Bühne tritt und seine große Arie loslegt. Und da ist Fanny sicher direkter. Sie ist auch eine großartige Beobachterin und Beschreiberin, also gerade ihre Briefe von ihrer großen Reise nach Italien sind unglaublich witzig, pointiert und dass sie da glücklich und zufrieden war, das sind schon sehr schöne Briefe. Und tatsächlich sind ja diese Briefe, muss man einfach sagen, die Quelle, worauf wir und worauf die Forschung einfach viele ihrer Erkenntnisse über die Familie Mendelssohn stützt.
Und Sie haben ja auch noch einen dritten Band mitgebracht?
Ja, wir haben hier ein Autograph des 115. Psalms, Non Nobis. Es ist aber das zweite Autograph. Wir besitzen noch das erste in unserer Sammlung. Ich habe jetzt mal dieses rausgesucht. Hier sieht man plötzlich relativ wenig Korrekturen, weil es über weite Strecken eine Reinschrift ist aus dem anderen. Allerdings ist auch da so, dieses Non Nobis Domine hat Mendelssohn im Oktober 1830 in Rom abgeschlossen. Und erst Jahre später wurde es dann gedruckt. Und das, was wir hier haben, ist die Stichvorlage, die er für den Druck ausgeschrieben hat. Was wir hier ganz interessant sehen, ist, die Singstimmen sind zunächst mit Tinte nur lateinisch textiert. Und dann wohl im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Drucklegung. Eine deutsche Übertragung, die er wohl selber angefertigt hat, von dem lateinischen Bibeltext angefertigt und drunter gesetzt hat. Und wir sehen hier, dass er die dann hier mit Bleistift eingetragen hat. Man sieht an diesem Manuskript auch an anderen Stellen, dass es eben das Manuskript ist, das der Verleger oder der Stecher dann als Stichvorlage genommen hat. Zum Beispiel haben wir hier P4, P5, das dürften also Seitenumbrüche sein. Der Text mit Bleistift, das ist Bendelssohns Handschrift, aber diese Markierungen sind irgendjemand anders, der eben hier die Seiteneinrichtung für den Druck geplant hat, denn da musste man ja auch schauen, dass man sozusagen mit den Druckplatten hinkommt und dass nicht am Ende irgendwie zwei Takte übrig bleiben. Das heißt, man musste das Manuskript einteilen. Was wir hier auch sehr schön sehen, ist, dass Mendelssohn relativ häufig seine Autographe datiert hat. Und hier haben wir also Horchheim, den 9. August 1839. Horchheim, da besaß sein Onkel Josef ein Weingut. Und so, dass wir bei Mendelssohn relativ genau wissen, wann er Sachen komponiert oder zumindest beendet oder angefangen hat, je nachdem, ob es vorne dran steht oder hinten dran. Manchmal steht es auch bei einzelnen Sätzen. Fanny hat das zum Teil auch gemacht. Hier die Hiob-Kantate ist eben auch am Schluss mit 1. Oktober 1831 datiert.
Roland Schmidt-Hensel, Leiter des Mendelssohn-Archivs an der Staatsbibliothek zu Berlin, preußischer Kulturbesitz und stellvertretender Leiter der dortigen Musikabteilung. Er blätterte für uns in den Autographen des 114. und 115. Psalms von Felix Mendelssohn und der Hiob-Kantate von Fanny Hensel und berichtete von der Mendelssohn-Sammlung, die er betreut. Zahlreiche Werke kann man online einsehen bereits, auch andere Dokumente aus diesem umfangreichen Familienarchiv. Vieles ist bereits digitalisiert.